Die Wikipedia wird von vielen zur Meinungsbildung genutzt. Dass man das besser nicht machen sollte, wissen wir inzwischen, denn wir wissen, dass die Wikipedia eigentlich immer die Regierungslinie darstellt und ganz, ganz selten mal was anderes. Es sind inzwischen 42 Sendungen von Geschichten aus Wikihausen vorangegangen, 2 lange Dokumentationen, immer wieder konnten wir das nachweisen. Die Wikipedia vertritt seltsamerweise immer die Regierungslinie. Ja, und ganz besonders auffällig wird es jetzt während dieser Covid-19-Pandemie, und in der Wikipedia stehen ganz kuriose Sachen drin, vor allen Dingen zu den neuerlichen Querdenken-Demonstrationen, die jetzt ja auch in Berlin stattgefunden haben. Und wenn man es genau nimmt, geht es in dieser Sendung vor allen Dingen um gefühlte Größen und um reale Größen, also um gemessene Größen. Und wer mich kennt, wird wissen, als Naturwissenschaftler habe ich es mehr mit dem Messen als mit dem Fühlen. Und deswegen wird das auch eine sehr spannende Sendung, weil ich war selber überrascht über das Ergebnis. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Geschichten aus Wikihausen. Das ist die erste Sendung nach einer sehr, sehr langen Sommerpause, und ich war auch diesmal ausnahmsweise wirklich sehr, sehr lange im Urlaub und habe die Zeit genutzt, um ein wenig mal entspannen zu können. Und die Zuschauer, die hatten aber das Vergnügen mit der Maren Schmidt. Die hat ja eine sehr, sehr interessante Serie abgeliefert zum Thema Gates, zum Thema Bill Gates und der Bill und Melinda Gates Stiftung. Sie hat sich ja 20 Jahre lang mit diesem Herrn da beschäftigt, und das waren jetzt die Sendungen, die letzten drei, die während der Sommerpause gelaufen sind. Ja, während dieser Zeit sind unheimlich viele Themen aufgelaufen, und ich habe also eine ganz, ganz lange Liste, damit könnte ich jetzt die nächsten 5 Sendungen füllen. Und dann auf einmal kamen dann die Querdenken-Demonstrationen, und ich dachte mir, oh Gott, jetzt musst du was anderes machen. Also das ist einfach zu heiß, das Thema, und es hat auch ganz, ganz viel mit der Wikipedia zu tun, denn da tut sich eine ganze Menge. Wir wissen ja, dass die Wikipedia sich immer an der Meinungsbildungsfront befindet, und da geht es ja darum, die Meinung der Bevölkerung in die richtige Richtung zu lenken, in richtig in Anführungsstrichen. Denn wir wissen inzwischen, was ich auch schon in der Einleitung gesagt habe, die Wikipedia wird immer benutzt, um die Meinung der Herrschenden an die Bevölkerung weiterzugeben. Und die sollen am möglichst auch immer auf Linie gebracht werden. Und wenn es da Unstimmigkeiten gibt, dann sind diese Unstimmigkeiten, werden die versteckt oder verschwinden plötzlich aus der Wikipedia. Wir kennen das ja inzwischen, wie man das macht. Es ist ja so eine Art Löschen von wichtigen Informationen, damit der geneigte Bundesbürger vielleicht nicht erfährt, was er hätte vielleicht erfahren sollen. Okay, bevor wir damit einsteigen, ganz, ganz wichtig, ich möchte mich nochmal für die vielen, vielen Spenden bedanken und gleich an dieser Stelle mal darauf hinweisen, bitte, bitte spenden Sie für diese Sendung, denn das dauert viel Zeit, die ganzen Recherchen, und es ist Zeit, die mir woanders fehlt. Also hier unten wird jetzt eingeblendet, das ist das Spendenkonto oder das PayPal-Konto, auf das Sie überweisen können. Bitte, bitte machen Sie das auch, wenn Ihnen denn die Sendung gefällt. Ja, dann wollte ich ganz dringend nochmal auf dieses Buch hinweisen. Das habe ich jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange hier rumliegen. Ich habe es immer wieder vergessen, darauf hinzuweisen. Das ist das Schwarzbuch Wikipedia von Andreas Meckler und ist erschienen im Zeitgeist Verlag. Darin bin ich unter anderem auch vertreten mit einem kleinen Interview. Was aber daran interessanter ist, ist halt eine Sichtweise von verschiedenen Blickwinkeln auf die Wikipedia. Und das ist doch sehr interessant, weil das nicht immer unbedingt das ist, was ich jetzt so dazu sagen würde. Und ich habe mir da also viele Sachen davon interessiert durchgelesen. Es gibt natürlich einige Sachen, die mir sehr persönlich sehr, sehr gut gefallen. Das ist zum Beispiel der Artikel von dem Hermann Plopper, den er zu Wikipedia geschrieben hat. Den habe ich schon mehrfach lobend erwähnt, weil er sich ja auch mit der Entstehungsgeschichte der Wikipedia, mit Jimmy Wales und all den ganzen Leuten rund um Jimmy Wales beschäftigt hat. Ein sehr lesenswertes Buch, wer es gerne haben möchte, im Zeitgeist Verlag, Schwarzbuch Wikipedia. Ja, dann kommen wir heute zum eigentlichen Thema der Sendung. Und da geht's doch zuallererst erstmal um eine technische Sache, weil die auch immer wieder an mich herangetragen wurde. Bitte, bitte erklär doch mal, wie geht denn das mit diesen Tools, also mit diesen Werkzeugen, die du da benutzt. Und ganz vorneweg gibt's ja so ein Skriptwerkzeug, das nennt sich WhoColor. Und damit steigen wir heute ein. Ja, was ist WhoColor? WhoColor ist ein Skript, mit dem man farblich kennzeichnen kann, wer denn welche Passagen in der Wikipedia eingetragen hat. Das gibt es im Normalfall in der Wikipedia so nicht und man muss sich normalerweise durch die Versionsgeschichte eines Artikels durchwühlen und das ist immer ziemlich schwierig. Und Hukalla hingegen, das hilft dann doch auf diese Art und Weise, sehr schön farbig unterlegt, sofort zu zeigen, wer hat denn zuletzt an diesem Satz herumgefummelt. Es kann sein, dass doch mal andere Personen zwischenzeitlich dran gewesen sind. Es wird, glaube ich, immer nur die letzte Editierung angezeigt, aber immerhin. Das ist meistens schon ein sehr, sehr guter Überblick und man kann auch sofort sehen, wer hat denn wie viel Prozent an dem Artikel und das stimmt ziemlich genau auch mit den anderen Tools überein. Also es gibt da selten größere Abweichungen, die halt zu einem anderen Bild führen würden. Ja, wie geht die ganze Geschichte? Das sehen wir auf der Seite, die wir hier haben und zwar ist das f-squared.org/who-visual/Raute/Collar. Unter dieser Adresse findet man tatsächlich dann entsprechenden Links und man kann das dann entsprechend nachlesen, was man da machen soll. Es ist eigentlich relativ einfach. Erster Schritt, man lädt sich ein Skriptprogramm herunter, das nennt sich entweder Tapermonkey oder GreaseMonkey, je nachdem, ob man zum Beispiel Google Chrome benutzt oder den Mozilla Firefox benutzt. Und dann ist auch direkt verlinkt dieses Skript whocolor.users.js und damit kann man dann direkt das in den Browser laden, das wird auch automatisch angezeigt und wenn das geladen ist, dann kann man sofort in der Wikipedia einen weiteren Reiter oben sehen und dieser Reiter heißt dann tatsächlich whocolor. Gut, und mit diesem Tool arbeiten wir jetzt natürlich auch und jetzt ist die Frage, wie schreibt denn Wikipedia zu den Protestkundgebungen rund um das Thema Corona? Ja, und da gibt es einen tollen Artikel, der nennt sich nämlich Proteste während der Covid-19-Pandemie in Deutschland. Es ist sehr schön, was dem Artikel drin steht. Insgesamt erfahren wir da, dass also die Protestierenden irgendwie so ganz komische Typen sind. Die sind meistens auch immer rechtsradikal und antisemitisch und vor allen Dingen Verschwörungstheoretiker. Wo haben wir das schon mal gehört? Ja, wer sich die letzten Sendungen angeguckt hat, der wird das eventuell schon gesehen haben. Da gibt es nämlich dieses schöne Kompakt-Netzwerk, Comparative Analysis of, wie hieß das nochmal, Conspiracy Theories, ne? Also vergleichende Analyse von Verschwörungstheorien, ne? Wo auch ein gewisser Herr Michael Butter drin ist, eine Pia Lamberti, ein Jan Rathje und all diese bekannten Gesichter, die ständig durchs Fernsehen geistern und uns immer erklären, dass Verschwörungstheoretiker immer auch rechtsradikal und antisemitisch sind. Also insgesamt eine schwere Diffamierungskampagne und ich hatte schon mal darauf hingewiesen, dieses Compact-Netzwerk wird durch den Staat finanziert. Und zwar durch die gesamte Europäische Gemeinschaft wird es finanziert. Das heißt also, hier haben wir eine direkte Einflussnahme auf die Meinungsbildung der Bevölkerung, auf die Meinungsbildung der Wähler. Und das läuft direkt zuwider dem, was zum Beispiel viele Gutachten darüber sagen. Denn der demokratische Verfassungsstaat hat sich aus der Meinungsbildung der Bevölkerung herauszuhalten. Immer wieder steht das in ganz, ganz vielen Gutachten. Das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft eigentlich alle Staaten. Also man macht es aber nicht. Ne? Es gibt ja auch keine Strafe, wenn man es nicht macht. Also irgendwie versucht sich da die Machtelite in allen Ländern daran, dass sie halt die Bevölkerung in die Richtung drängen, die sie gerne hätten. Und was gibt es Einfacheres, als unliebsame Themen als Verschwörungstheorien zu kennzeichnen? Und alle Leute, die dann halt über diese angeblichen Verschwörungstheorien sprechen, sind gleichzeitig auch antisemitisch und rechtsradikal. Eine Meinungsbeeinflussung der Bevölkerung, nichts anderes ist das. Und dann auch noch also eine ausgelagerte Meinungsbeeinflussung, weil direkt im Staat darf man es ja eigentlich nicht, das wäre dann wirklich sehr auffällig. Also man macht das dann so, dass man das an externe Firmen weitergibt oder an irgendwelche Forschungseinrichtungen, wie in diesem Falle jetzt von diesem Compact-Netzwerk. Dann wird dann irgendein pseudo-akademisches Geschwafel drüber gelegt und mit diesem Geschwafel versucht man dann, Leute davon zu überzeugen, dass gewisse Themen einfach ein Tabuthema sind. Mit sowas beschäftigen sich nur Idioten oder irgendwelche Spinner. Und damit sollte man sich besser nicht beschäftigen. Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Das ist eigentlich die Funktion von diesem Compact-Netzwerk und den vielen, vielen anderen Dingen, die wir jetzt auch sehen. Es gibt ja jetzt eine wahre Flut an Faktencheckern, die uns immer erklären wollen, wer was richtig und was Falsches sagt. Bezogen auf die Anti-Corona-Demonstrationen am 1.8. und am 29.8.2020 in Berlin kann man sehen, dass die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten hier tatsächlich gezielt Propaganda betreiben. Denn das, was sie in ihren Berichten darstellen, entspricht nicht der Realität. Mit welchen Methoden macht man das? Ganz einfach, man nimmt einzelne Personen, die vielleicht verbal etwas übers Ziel hinausschießen, die eventuell tatsächlich einem rechten politischen Spektrum zuzuordnen sind und behauptet einfach, dass diese Personen das wesensbildende Merkmal dieser Demonstration waren. Und das ist einfach schlicht gelogen, weil wir wissen, dass jeder, der auf dieser Demonstration war, muss gesehen haben, dass diese Personen absolut in der Minderheit waren. Man musste sie wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Ein versprengtes Häufchen von vielleicht 1000 Personen, die am Ende den Reichstag gestürmt haben und dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, werden einfach als Mehrheit dargestellt und man unterschlägt einfach, dass es mehrere hunderttausend Personen waren, die ansonsten auf der Querdenken-Demonstration war. Und auch Querdenken hat sich ja ganz dezidiert von diesen Leuten vom Reichstag distanziert. Das Wichtige an der ganzen Geschichte ist, das, was wir im Folgenden sehen, wird einfach so, wie es da ist, in die Wikipedia übernommen. Und wenn man es nicht daraus nimmt, dann nimmt man es aus irgendwelchen einschlägig bekannten Zeitungen, zum Beispiel aus dem Tagesspiegel oder vielleicht aus der Taz. Hier mal ein kleines Beispiel von der ARD.
Am Samstag demonstrierten sie in Berlin natürlich ohne Masken und Abstand gegen die Corona-Regeln. Und wer das als Jahrestreffen der Wirrköpfe abtut, der macht es sich zu leicht. Denn viele, die da protestieren, sehen sich als Widerstandsbewegung. Politiker und Wissenschaftler sind bei ihnen verhasst und bekommen das längst auch zu spüren. Silvio Duwe, Cosima Gill und Suzette Kleiner.
Aber wer genau befeuert diese Wut? Organisiert wird diese Kundgebung von der Stuttgarter Initiative Querdenken 711. Nach außen hin soll das Ganze friedlich wirken. Der Pressesprecher der Initiative singt auf der Bühne. Wem diese Zuneigung gilt, wird schnell deutlich. Hier umarmt der Pressesprecher den bekannten Holocaust-Leugner Nikolai Nehrling. Redner ist unter anderem der Rechtsesoteriker und Antisemit Heiko Schrank. Friedenstauben und Regenbogenfahnen, Symbole der Friedensbewegung, neben Reichsflaggen. Rechte, Impfgegner, Corona-Leugner und Verschwörungsgläubige marschieren und skandieren zusammen bekannte Pegida-Parolen.
Antisemitisch, rechtsradikal, Holocaust-Leugnung, Reichsbürger und natürlich der allseits beliebte Verschwörungstheoretiker. Ja, solche Beiträge entstehen wie an einem Reißbrett. Alles in ganz kurzer Zeit, nur um dem Zuschauer darzustellen, das sind die Schmuddelkinder, spielt nicht mit den Schmuddelkindern, gehen Sie bitte weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Gibt's dafür Nachweise für diese Behauptungen, antisemitisch, rechtsradikal, was auch immer? Nein, gibt es nicht für die gesamten Personen. Die einzige Ausnahme ist der Volkslehrer, das hatte ich schon mal lang und breit mal ausgeführt in einem Artikel. Ansonsten die Personen, zum Beispiel einen Heiko Schrank mit Antisemitismus in Verbindung zu bringen, halte ich für aberwitzig. Der Typ ist nicht mein Fall, aber nichtsdestotrotz, ich würde einem Heiko Strang mal empfehlen, dagegen vorzugehen, weil ich habe bisher noch nie was von ihm in dieser Richtung gehört, was man auch nur annähernd in Richtung Antisemitismus bringen könnte. Aber egal, sie machen es. Sie versuchen es einfach immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Und wer darf nicht fehlen? Tja, Trommelwirbel, die Pia Lamberti. Man möchte sich vor Freude fast in die Hose schiffen, nur um mal den Kabarettisten Erwin Pelzig hier an dieser Stelle zu zitieren. Ja, und Pia Lamberti ist ganz, ganz traurig, weil sie ganz, ganz viele Briefe bekommt, die ihr sehr, sehr harsch darstellen, dass sie doch die ganze Zeit nur Nonsens fabriziert. Ich würde mich vielleicht in der Wortwahl nicht anschließen, weil die dann doch mehr so aus dem Fäkalsprachebereich war. Aber inhaltlich, liebe Pia Lamberti, natürlich ist das, was sie produzieren, nicht das Papierwert, auf dem es steht. Aber nun gut, wir hören einfach mal rein.
Auch die Sozialpsychologin Pia Lamberti ist privat vorsichtiger geworden. Für ihre wissenschaftlichen Veröffentlichungen erhält sie massive Bedrohungen, denn sie forscht auch zum Weltbild von Corona-Leugnern. Um mögliche Gefährdungen mitzubekommen, kontrolliert sie täglich ihre Internetprofile, selbst am Tag ihrer Hochzeit letzte Woche.
Es ist halt nicht so schön, wenn man heiratet und dann sein Postfach aufmacht und an dem Tag dann einfach Beleidigungen bekommt, Beschimpfungen, Bedrohungen. Andere kriegen Glückwünsche, ich krieg Hass. Im schlimmsten Fall kann es durch den Verschwörungsglaube eben auch terroristische Anschläge legitimiert werden. Das haben wir in Halle gesehen, das haben wir in Hanau gesehen. Und wenn sich da eine Gruppe immer weiter radikalisiert, sich gegenseitig bekräftigt, kann es passieren, dass eine Person denkt, das wäre jetzt die letzte Konsequenz.
Ja, laut Pia Lamberti sind Verschwörungstheoretiker immer auch demnächst Terroristen. Ich kann nur jedem der Zuschauer empfehlen, gucken Sie sich bitte die Sachen an, die Pia Lamberti zusammenschreibt. Jeder, der nur ein bisschen Ahnung von Wissenschaft hat und wie man wissenschaftlich arbeitet, wird sehen, dass das weder Hand noch Fuß hat, was sie da zusammenfabriziert. Da werden Einzelfälle genommen, werden auf die Allgemeinheit projiziert, ohne dass es dafür einen wirklich schlüssigen Zusammenhang gäbe. Und eine Querdenken-Demonstration mit Attentaten in Hanau in Zusammenhang zu bringen, Pia Lamberti, ich bitte Sie, also das ist der größte Unfug, den ich jemals gehört habe. An dieser Stelle frage ich mich schon wieder, ob hier eventuell halluzinogene Drogen im Spiel sein könnten. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk unterschlägt, dass Pia Lamberti eben nicht nur einfach Sozialpsychologin ist, sondern sie ist auch in diesem Kompakt-Netzwerk aktiv. Einem Netzwerk, was staatlich finanziert nichts weiter macht als gezielte Meinungslenkung. Ich war in Berlin auf der zweiten Demonstration am 29.08.2020 und es war doch schon ziemlich bestürzend mitzuerleben, wie die Polizei mit den Demonstranten umgegangen ist. Man muss dazu wissen, dass die Demonstrationen zum größten Teil friedlich verlaufen sind, zum allergrößten Teil. Und es gab aber immer wieder Szenen, wo überhaupt nicht klar war, wer hat denn jetzt hier irgendwas verbrochen. Die Leute wurden dann sehr harsch aus der Menge herausgezogen, zu Boden gedrückt, sie wurden getreten, sie wurden in den Rücken geboxt, es wurden ihnen die Arme verdreht, als ob es Schwerverbrecher wären. Das kann nur eine Bedeutung haben, nämlich dass das eigentlich die direkte Folge war von dem Innensenator Geisel. Der hat ja gesagt, er möchte da rigoros gegen diese Corona-Leugner vorgehen, ne? Und er möchte nicht nochmal Berlin als Bühne haben für diese Corona-Leugner. Und so kam es auch, das wissen ja inzwischen auch viele, dass also der eigentliche Demonstrationszug, der um 11 Uhr starten sollte, verhindert wurde mit ganz miesen Methoden. Wir wissen ja alle, die öffentlich-rechtlichen Medien und die Mainstream-Privatmedien, die erzählen ja ganz was anderes, nämlich dass die Leute nicht die Abstände eingehalten hätten und deswegen, dass es nicht starten konnte. Jetzt wissen wir ja, die Abstände einhalten war ja nur eine Grundregel. Wenn es sich das nicht machen ließ, dann hätte man das auch gewähren lassen können. Wollte man aber gar nicht. Man hat die Leute extra so eingefercht mit Straßensperren, dass es einen Auflauf gab, also dass die Menge sich immer weiter verdichtete. Und dann hat man gesagt, ja, dass die Leute stehen zu dicht und dann können die hier auch nicht starten. Das war ganz interessant. Es gibt dazu ein wunderbares Interview von den Kollegen Dirk Pohlmann und von Robert Fleischer. Einfach mal angucken. Hier ist ein kleiner Ausschnitt aus diesem Interview.
Aber kein Abstrom. Wir warteten alle darauf, dass sich der Zug in Bewegung setzt, was nicht möglich war. Wir waren eng beieinander, es liefen laufend Ordner rum, die versuchten und sagten, haltet den Abstand ein. Also irgendwie versuchten, diese Auflage noch umzusetzen. Es war ja sowieso die Atmosphäre so, dass man von Seiten der Ordner und Veranstalter immer in Richtung Kooperation mit der Polizei gedrängt wurde. Und auch zu sagen, also auf keinen Fall, wenn immer was war, wir arbeiten mit denen zusammen. Das war nicht möglich. Und wir dachten dann, ich habe darauf gewartet, dass es endlich losging. Weil sozusagen ja neben einem Auto, wo wir Free 21 hatten, die wir verteilen wollten, wir haben darauf gewartet, dass wir endlich gehen. Das kam nicht. Dann kam diese Aufforderung. Das sieht aus wie, für mich war das eine Inszenierung. Es war von Anfang an, das ist meine Einschätzung, ich kann das nicht beweisen, aber es ist meine Einschätzung, dass man von Anfang an darauf abgezielt hat, genau diese Situation herzustellen, nachdem man vom Verwaltungsgericht die Watsche bekommen hatte, seine politischen Ziele über die Staatsmacht nicht durchsetzen konnte, weil die Jurisdiktion dagegen vorgegangen ist, gegen die Legislative und die Exekutive. So ist das ja, soll das ja auch sein, dass das kontrolliert wird. Und weil man die Gerichte nicht sozusagen für sich nutzen konnte, wollte man sie und auf diese clevere Weise umgehen.
Tja, und wer nicht glaubt, dass tatsächlich diese seltsamen Übergriffe stattgefunden haben von Polizisten auf die Bürger, der guckt sich vielleicht das hier mal an.
Oder körperliche Gewalt mit Zwang.
Was sollen wir machen?
Ihr seid eigentlich Schande für die deutsche Polizei. Was kann also, meine kurze Ansage. Die niedersächsische Polizei bei der anderen Demo ist absolut korrekt, hält sich an die Regeln.
können doch, ihr könnt sie doch nicht auf den Bauch treten, sag mal so.
Ist die schwanger?
Bitte lass den Mann in Ruhe!
Filmen!
Ich will ja mal filmen!
Da ist ein Sanitäter dabei.
Lass sie raus!
Halten Sie Anstand, bitte! Ich bin Journalist.
Zeig doch lieber als dich, du Lobas!
Hilfe! Hilfe, Schildmann! Was ist jetzt los? Hilfe! Hilfe!
Das geht um die Welt. Die Polizei nimmt den Gandhi fest. Das geht um die Welt.
Das sind bestürzende Bilder und ich bin einigermaßen beunruhigt, weil das ist ein direktes Zeichen, dass doch einige Säulen unserer Demokratie überhaupt nicht mehr funktionieren und vielleicht auch noch nie richtig funktioniert haben. Wir werden uns mit dem Herrn Geisel noch genauer beschäftigen in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen. Es ist doch seltsam, wie unsere Bundesregierung Proteste in anderen Ländern bewertet und Proteste im eigenen Land bewertet.
Ja, danke schön. Ich wollte über Belarus sprechen, denn hinter Belarus liegt ein weiteres Wochenende mit eindrucksvollen Protesten im ganzen Land. Und es gibt glaubwürdige Berichte, die belegen, dass dabei wieder zahlreiche friedliche Demonstranten und Demonstrantinnen festgenommen wurden. Der Mut der vielen Tausenden von Menschen ist wirklich beeindruckend. Sie lassen sich von der anhaltenden Repression von Herrn Lukaschenko und seinen Sondereinheiten auch 3 Wochen nach den Präsidentschaftswahlen nicht einschüchtern. Und leider gibt es...
Tja, kommen wir zum Artikel. Proteste während der Covid-19-Pandemie in Deutschland. Wer mich kennt, der weiß, ich gucke immer zuerst nach, wer denn das Ganze geschrieben hat. Denn immer ist es also am wichtigsten zu wissen, wer schreibt denn diesen Artikel? Wer will denn von mir, dass ich irgendeine gewisse Sache wahrnehme, auf eine bestimmte Art und Weise? Und das sieht man hier, das ist also das übliche Tool, was ich benutze, das sind also die X-Tools. Und in X-Tools gibt es halt eine Möglichkeit anzuzeigen, wer denn welchen Anteil hat an diesem Artikel. Und dann sehen wir mal, da ganz oben ist Mayo, dann gibt es einen Beitrag, Gripread, Schilderwaldmeister, Sargot. Sargot kennen wir inzwischen ja auch. Also es sind so ein paar übliche Verdächtige, vor allen Dingen Mayo, einen Beitrag, Gripread und Schilderwaldmeister sind nicht unbekannt. Besonders der ein Beitrag ist doch ein sehr auffälliger Kandidat und ich habe jetzt schon ganz, ganz viele Zuschriften in letzter Zeit bekommen und wir haben es, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Dieses Konto könnte uns doch sehr, sehr, sehr bekannt vorkommen, zumindest die Person, die dahinter steckt. Also die Frage ist, wer ist denn ein Beitrag? Und jetzt schauen wir uns mal an, ob man da nicht eventuell ein paar Hinweise bekommen kann an dem Verhalten dieses Kontos in der Wikipedia, dieses Schreibers, der sich einen Beitrag nennt. Man kann sehen, der schreibt sehr, sehr viel. Alleine schon jetzt in einem halben Jahr hat er 4500 Mal in die Wikipedia eingetragen. Das ist rekordverdächtig. Das war also noch lange nicht zu Ende und das wird jetzt, geht jetzt wahrscheinlich Richtung 10.000 Einträge. Und wir sehen, der hat auch sehr plötzlich angefangen. Und zwar im ersten Monat hat er noch nichts geschrieben, nur einen einzigen Beitrag. Und dann geht's weiter, im zweiten Monat 35 Beiträge, im dritten Monat schon 796 Beiträge und dann im vierten Monat im April, einsamer Rekord, 1348 Beiträge. Jemand, der so viel schreibt, ist ein alteingesessener Wikipedianer. Das kann kein Neuling sein. Neulinge können das nicht so gut. Jetzt ist die Frage, wer könnte das denn sein? Wir können uns auch mal seinen Tagesablauf angucken. Ich hatte auch schon, weil ich da jemanden ja genauer beobachtet habe, schon so meine Verdachtsmomente hier schon an diesem Tagesablauf. Es sieht auch sehr danach aus, dass da jemand an 2 Wochentagen nicht so viel Zeit hat. Das ist nämlich der Montag und der Donnerstag, wenn man mal richtig schaut. Vor allen Dingen in den Morgen- und frühen Nachmittagsstunden. Da wird es irgendwie so ein bisschen, das klappt da nicht so ganz bei ihm. Wenn man mal schaut, was schreibt der denn der so, dann gibt es doch so einige interessante Artikel, die wir auch schon mal woanders gesehen haben. Und zwar Falschinformationen zur Covid-19-Pandemie ist klar, das ist also jetzt der Hauptartikel, den er jetzt gerade editiert, aber NSU 2.0. Ja, und dann habe ich einen Verdacht gehabt und dachte mir, vergleich doch mal diese Top-Themen von diesem einen Beitrag mit einem anderen bekannten Konto. Und das ist dieses Konto hier. Das werden einige kennen, Copilot. Copilot ist der Editor, der vorher mal unter dem Pseudonym Jesusfreund geschrieben hat. Und wir hatten ja schon in der ersten Dokumentation herausgearbeitet, das ist der Editor, der nennt sich im normalen bürgerlichen Leben Gerhard Sattler, wohnt in Melle, ist dort Klavierlehrer, also Diplom-Klavierlehrer und hat also auch ein Faible für religionsbezogene Themen. Das haben wir inzwischen rausgefunden. Wir wissen, dass Copilot am meisten editiert an dem Artikel Massaker von Katyn. Das ist ja auch ein preisgekrönter Artikel. Und er will auch nicht einsehen, dass dieser Artikel ganz viele Fehler enthält. Obwohl zum Beispiel ein Herr Urban aus der Süddeutschen mit ganz vielen anderen Historikern zusammen nachgewiesen hat, dass da also zahlreich, ich glaube sogar im dreistelligen Bereich, zahlreiche Fehler drin sind. Das will der Herr Sattler nicht einsehen, dass dieser Artikel dann doch fehlerbehaftet ist, weil er ist doch preisgekrönt. Ja, ne? Also da kann man auch als Historiker nichts gegen machen. Dann Verschwörungstheorien zum 1. September, darüber haben wir ihn kennengelernt im ersten Film. Adolf Hitler, Martin Luther und die Juden, Pegida, Vietnamkrieg und so weiter. Also Juden ist schon wieder auch so ein Thema, so ein religionsbezogenes Thema, da hat er doch sehr viel editiert. Und wir gucken uns mal an, gibt es da eventuell Korrelationen zwischen dem Arbeitsverhalten von einem Beitrag und Copilot. Der Artikel Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland wird von Copilot und ein Beitrag gleichermaßen editiert. Das sind beides die Haupteditoren. Dann hätten wir Boykott, Divestment and Sanctions, Co-Pilot und ein Beitrag, auch beide wieder drin. Natürlich auch unser alter Bekannter Felix, der ist auch mit dabei. Wir wissen, das ist ja dieser Herr Jörg Grünewald, der ungern wollte, dass man ihn enttarnt. Aber nun denn, das Gericht hat ja gesagt, man darf ihn enttarnen. Und wir sehen, das ist also eins dieser wichtigen Themen für die Leute, die sich für die israelische Politik, also für die Regierungspolitik einsetzen. Und dass diese Regierungspolitik, dass das nichts, also nicht vereinbar ist mit den friedensbewegten Leuten in Israel, habe ich ja auch schon lange und breit mal ausgeführt. Die Leute leiden ja alle unter diesem Zustand, also unter dieser rechtsradikalen Regierung in Israel. Nichtsdestotrotz, also ein Thema Boykott, Divestment and Sanctions, was von den Palästinensern vorangetrieben wird. Das wird hier also ganz stark editiert von Co-Pilot und ein Beitrag ist auch dabei. Ja. Judensau, wir merken es, es geht immer um das Thema Israel und Juden. Co-Pilot, Jesusfreund, ein Beitrag haben wir also in beiden drin. Wir hätten das Thema Holocaust, na, und wer ist dabei? Co-Pilot, Jesusfreund, ein Beitrag. Wir hätten Holocaust-Leugnung und das Gleiche. Co-Pilot, Jesusfreund, ein Beitrag. Wir hätten Feindesliebe, das kam auch schon im Film drin vor, in der Dokumentation. Co-Pilot, Jesusfreund, ein Beitrag. Es zieht sich doch wie ein roter Faden durch die gesamte Wikipedia. Und auch Daniele Ganser, Co-Pilot und ein Beitrag. Also jetzt ist natürlich die Frage, Arbeitshypothese oder einfach nur die Fragestellung, ist ein Beitrag eventuell identisch mit dem Konto Co-Pilot? Kommen wir zurück zu den Protestkundgebungen. Und was schreibt denn die Wikipedia dazu? Und da gibt es jetzt einen Abschnitt, der ist jetzt ausnahmsweise nicht von Co-Pilot eingetragen, obwohl er da sehr viel drin editiert hat in dem Artikel, sondern es geht hier um die Angaben zur Anzahl der Demonstrationsteilnehmer. Und zwar steht da, es geht also um die erste Demonstration am 1.8. Nach Polizeiangaben gab es bis zu 20.000 Teilnehmer. Die Veranstalter behaupten, bis zu 1,3 Millionen Menschen hätten teilgenommen. Letztere seitens der Veranstalter genannte Zahl war laut Medien und Politikern jedoch deutlich zu hoch. Ja, da würde ich mich anschließen, das war auch schon damals klar. Aber die Frage war ja, wie sieht das aus? Waren das wirklich 17.000, 20.000 Teilnehmer oder waren das mehr? Hat sich da eventuell jemand vertan? Das kann man nachprüfen. Und es gibt von dem Demonstrationszug gibt es zum Beispiel einen kompletten Videomitschnitt und man kann dann anhand des Videomitschnittes kann man noch relativ gut sehen, wie viele Leute daran vorbeilaufen. Das Problem ist, wer möchte diesen ganzen Videomitschnitt auszählen? Die wenigsten. wie macht man das dann jetzt? Also die einfachste Form für mich war, ich mache mal eine repräsentative Zählung und rechne das dann hoch auf den gesamten Film. Wir wissen, dass der Film eine Stunde 23 Minuten gedauert hat. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe hier zwei Linien eingezogen und hab die als Overlay über den Film drüber gelegt. Dann kann man also sehen, man kann also innerhalb dieses Areals alle Leute zählen, die da durchlaufen. Das Interessante ist dann halt also, wie viele Leute laufen hier durch und wie lange brauchen sie ungefähr, um da durchzukommen. Ich habe jetzt ein Zeitintervall so gewählt, dass es ungefähr 14 Sekunden waren. Also die Linien sind so weit auseinander, dass also jemand, der ganz links im Bildschirm läuft, 14 Sekunden braucht und auch jemand, der ganz rechts im Bildschirm läuft, braucht auch 14 Sekunden, um durch dieses Bild zu laufen. Also ich hatte eine Varianz von so 12 bis 15 Sekunden, das war halt so die Geschichte. Okay. Jetzt habe ich also alle durchgezählt in diesem Fenster und dann muss man ja nur das, was man gezählt hat, mit Dreisatz hochrechnen auf die Filmlänge. Das heißt, man muss gucken, wie oft sind denn jetzt 15 Sekunden oder 10 Sekunden im gesamten Film drin und dann kann man ja sehen, wie viele Leute da ungefähr durchgelaufen sind. Ja, das habe ich einmal gemacht für eine geringe Personendichte und einmal für eine sehr hohe Personendichte. Und was kam dabei raus? Also hier ist noch ein weiteres Bild. Ich habe davon, glaube ich, 5 oder 6 Bilder gemacht und dann wurde schon relativ klar, dass das läuft hier auf eine Größe hinaus. Das ist also immer im selben Bereich. Ja, hier ist die Rechnung. Also der Länge des passierten Demonstrationszugs war tatsächlich nur 1 Stunde 21.17. Vorne hinten war halt ein bisschen Material, bevor der Demonstrationszug kam und dann auch wieder wegging. Und das sind also 4.884 Sekunden. Ja, und Passanten, ach hier steht's, benötigten 10 bis 14 Sekunden, um den markierten Bereich zu passieren. Also das war doch ein etwas anderes Fenster. Ich habe also mehrere verschiedene Fenster genommen. Ja, ich habe also mehrere Stichproben gemacht. Hier sind 2 Stichproben mal angegeben. Das sind die Stichproben, die eben gerade vorher in den Fenstern zu sehen waren. Nämlich einmal bei einer Stunde 8:51 und einmal bei einer Stunde 10:10. Da habe ich einmal 43 Personen gezählt und einmal 50 Personen gezählt. Jetzt nehmen wir uns mal ein Beispiel. Das wäre die Rechnung, die man machen müsste, um herauszufinden, wie viel sind es denn ungefähr gewesen insgesamt. Tja, und dann merkt man schon, ups, da kommen wir ungefähr auf diese Dimension. Ich habe das einmal mit 10 durchgerechnet, also 10 Sekunden und 50 Personen, 60 Personen. Dann habe ich einmal nur, ich glaube, knapp 40 Personen gemessen, 38. Also habe einmal die schlechtesten Werte genommen, einmal die besten Werte immer miteinander dann halt das Ganze ausgerechnet. Und ich kam auf Werte zwischen, ja, knapp 15.000 und knapp 25.000 Teilnehmern. Das heißt tatsächlich, diese geschätzte Größe von 20.000 Demonstrationsteilnehmern ist tatsächlich korrekt. Also das ist eine korrekte Größe. Jetzt ist die Frage, der Demonstrationszug ist ja nicht der einzige, der damals am 1. August da durch die Berliner Innenstadt gezogen ist. Gleichzeitig haben sich ja schon Leute auf der Straße des 17. Junis versammelt. Und wir wissen auch, dass viele von dem Demonstrationszug gar nicht zur Straße des 17. Junis gehen konnten, weil denen der Weg versperrt war. Nämlich da wurde ja eine Polizeisperre eingezogen. Das können wir unter anderem hier sehen von den Kollegen von Nu Wieso. Die haben das nämlich rausgefunden.
Ja, bitte macht es.
Ort an der Siegessäule möchte, geht bitte über die Itzhak-Rabin-Straße, das ist von Ihnen aus gesehen rechtzeitig in Richtung John-Foster-Allee, das ist dann linksseitig, über den Spreeweg zur rückwärtigen Seite der Siegessäule. Über diese rückwärtige Seite kommen Sie noch zum Kundgebungsort. Der Kundgebungsort bzw. ein Zustrom über die Straße des 17. Juni ist zurzeit nicht mehr möglich, da der Bereich komplett überfüllt ist. Und aus Sicherheitsgründen können wir hier keine Person mehr durchlassen. Also nochmal.
So, nichtsdestotrotz war da eine relativ große Menschenmenge versammelt. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich zumindest einen großen Teil der Leute, die auf der Straße des 17. Juni standen, auf die Demonstrationsteilnehmer hinzuaddieren, die halt am Demonstrationszug dran teilgenommen haben. Nehmen wir mal an, das waren wirklich so 20.000 in etwa. Dann wissen wir doch, dass dann wahrscheinlich nochmal 20.000 oben drauf kommen. 10.000 bis 20.000, sind wir bei 40.000. Interessant ist halt, dass unsere öffentlich-rechtlichen Medien und auch die Mainstream-Medien der privaten ja hier irgendwie sehr konservativ rechnen. Was auffällig ist zum Beispiel bei Black Lives Matter, da rechnen sie nicht so konservativ, da rechnen sie mehr progressiv, nicht? Also da denken sie doch, das waren noch mehr Leute. Tja, es gibt ja sowas Ähnliches bei Loriot, nicht? Da gibt es doch diese Szene des 4,5-Minuten-Eis. Und da fragt doch der Mann halt, wie dann die arme Frau das gemessen hat, die Länge. Und dann hat sie gesagt, ja, das hat eine Hausfrau im Gefühl. Wie im Gefühl, fragt er da. Ja, ich habe das im Gefühl, wann das Ei hart ist. Nämlich genau nach 4,5 Minuten. Aber dann misst das ja nur ungefähr 4,5 Minuten. Ja, da stimmt wohl was mit deinem Gefühl nicht. Und das ist dann die Stelle, wo das Ganze eskaliert. Und die Szene endet dann, ich glaube, sinngemäß damit, dass der Mann sagt, morgen bringe ich sie um. Morgen bringe ich sie um. Ich hoffe nicht, dass das mich jetzt auch noch in Form von irgendwelchen Drohanrufen erreicht, nur weil ich jetzt hier nur auf genau den Zahlenraum komme, der auch offiziell verlautbart wurde, zumindest für den Demonstrationszug. Aber wir wissen ja, dass das Ganze nach oben korrigiert wurde, denn kurz vor der zweiten Demonstration, als es also um die Anmeldung der zweiten Demonstration ging, da ging es ja um die Abstände. Man merkte schon, wenn das so 20.000 sind, auf dem großen Areal, da konnten ja die Abstände direkt eingehalten werden. Wieso? Das ist jetzt schlecht. Also müssen wir also 30.000 Leute draus machen wahrscheinlich. Das wird der Hintergrund gewesen sein. Dass auch diese Zahl wahrscheinlich zu niedrig gegriffen ist, das können wir uns denken. Nichtsdestotrotz, am 29.8. waren ja viel, viel, viel mehr Leute da. Und das können wir uns mal ganz kurz anhand von Luftaufnahmen angucken, die zum Beispiel auf den Videoseiten des Rubicons zu sehen waren. Film ab. Ja, und hier sagt der Mainstream, das sind nur 38.000 Leute gewesen, auf gar keinen Fall mehr. Was soll ich dazu sagen? Also unabhängig von der ersten Messung, also das hier ist jetzt eindeutig in einem vollkommen falschen Zahlenraum. Dyskalkulie ist heilbar. Man kann sich da an Fachleute wenden. Ja, okay. Wir sehen also, die Wikipedia hat tatsächlich dann auch die Zahlen übernommen und sie hat jedoch eine eindeutige politische Färbung. Es geht darum, halt die Demonstrationen klein zu reden und vor allen Dingen auch in ein schlechtes Licht zu rücken. Zum Beispiel mit folgenden Textpassagen. Zur Hygienedemo riefen das rechtsextreme Netzwerk Demokratie e.V., der frühere Radiomoderator Ken Jebsen über seinen Kanal KenFM und der Gründer der Webseite Rubicon, Jens Wernicke, auf. Dann berichteten Rubicon, die rechtspopulistische Epoch Times, Oliver Janich auf Telegram und Martin Lejeune auf dem geschichtsrevisionistischen Blog Die Rote Fahne darüber. Puh, das ist so viel Stoff in einem kurzen Absatz, dass ich mich doch frage, wer hat denn das wieder eingetragen? Und wir sehen, naja, also das Ganze ist hier lila eingefärbt und lila ist, wie ihr auf der rechten Seite sehen könnt, alles dem einen Beitrag zuzuordnen. Passt also wieder ins Bild, ist in exakt das Verhalten von unserem Co-Pilot. Also auch ein weiterer Hinweis, dass das unser Co-Pilot tatsächlich sein könnte, dass ein Beitrag ein Sockenkonto von unserem Co-Pilot ist. Eine Sockenpuppe. Okay, dergleichen gibt es noch mehr. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Absatz zurück. Die rote Fahne, geschichtsrevisionistisch. Ja, man kann natürlich alle möglichen Attribute an alle möglichen Sachen erheften. Das Interessante ist, dass die rote Fahne hier im Zusammenhang mit Rechtsextremen auftaucht. Die rote Fahne ist die Zeitung der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, MLPD. Hört sich nicht so rechts an, ne? Ist eher mehr so auf der anderen Seite des politischen Spektrums einzuordnen. Auch diese Zusammenfassung, auch dieses Netzwerk Demokratie e.V. Ich habe mir mal deren Seiten angeschaut und ich hatte so meine Probleme, das als rechtsextrem einzuordnen. Ich frage mich, wie kommen die Autoren darauf? Da habe ich immer so Schwierigkeiten. Also wie macht man sowas? Und na klar, man findet eine Quelle und in diesem Falle ist auch die Quelle ganz klar, können wir gleich mal zeigen. Das ist nämlich die Taz. Aber irgendwie, also eine verlässliche Quelle sieht anders aus. Okay, kommen wir zur nächsten Textstelle. Die Proteste wurden jedoch zunehmend von AfD, NPD, Identitären und QAnon-Anhängern unterstützt. Oder laut Robert Kiesel, Tagesspiegel, von Rechtspopulisten bis hin zu Rechtsextremen gekapert. Das ist grober Unfug. Das kann man sich so zusammenrechnen. Also ich war ja auch auf der zweiten Demonstration. Auch die erste Demonstration waren noch viel weniger Leute aus dem rechten Spektrum da. Also das wesentliche Kennzeichen dieser Demonstration war, dass es Leute aus dem politischen Mittelspektrum war. Das war also ein Querschnitt der Gesellschaft und das waren vor allen Dingen die Demokraten der Gesellschaft und eben nicht die extremen politischen Weltanschauungen, die da vertreten waren. Und das hier so zu schreiben, ist einfach verfälschen. Das ist gelogen. Das ist schlicht eine Lüge. Also Lügenpresse wäre tatsächlich korrekt an dieser Stelle. Auch wenn ich sonst immer zur Lückenpresse neige. Aber nun gut. Nächster Absatz. Die Anmelder distanzieren sich in einem Flugblatt von Antisemiten und nationalistischen Holocaustleugnern. Der Holocaust Leutner Gerd Walter machte gleichwohl auf den Berliner Hygienedemos die Juden und ihre angebliche Übernahme der Parlamente für die weltweite Pandemiebekämpfung verantwortlich und begrüßte die bewaffneten Aufmärsche vor Landesparlamenten in den USA. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wo hat dieser ominöse Herr gesprochen? Ich frage mich manchmal, ob solche Typen extra hingestellt werden, damit man sie dann abfilmen kann. Weil das sind wirklich, wenn das so gewesen sein sollte, ist das einfach eine Einzelpassage, also eine kleine Episode, die nicht in das Gesamtbild dieser Demonstration passt. Seit Mai 2020 beteiligen sich nach Beobachtung des Szenekenners Olaf Sundermeier immer mehr Holocaust-Leugner, NPD-Aktivisten und Anhänger des rechtsextremen Flügels der AfD an den Hygienedemos, darunter der Landtagsabgeordnete Wilko Möller und zahlreiche weitere AfD-Mandatsträger aus Brandenburg und Berlin. Ja, erstmal, eine Kundgebung ist ja für jeden offen. Das heißt also, man kann nicht beschränken, aus welchem Parteienspektrum die Leute da kommen und ob die jetzt aus von der NPD kommen oder von der SPD oder von der CDU oder was auch immer. Interessant ist aber, wie das hier geschrieben ist. Es wird ja so dargestellt, als ob das wirklich das wesentliche Merkmal wäre, dass da Rechtsextreme waren, und das ist einfach Quatsch. Und ich habe diesen Olaf Sundermeier jetzt auch schon mehrfach im Fernsehen gesehen. Der wird ja anscheinend immer dann rausgekarrt, wenn es darum geht, darzustellen, dass da ganz viele rechtsextreme Leute aufgelaufen sind. Dazu kann ich nur sagen, dieser Olaf Sundermeier hat ein Wahrnehmungsproblem. Also entweder er meint das ernst, was er da erzählt, dann würde ich sagen, Herr Sundermeier, also Sie müssten dringend mal an Ihrer Wahrnehmung arbeiten. Das könnte auch ein schwerer... könnte auch irgendwas Psychologisches sein, was sie da irgendwie dazu bringt, sowas wahrzunehmen. Oder sie müssten mal an ihrer Arbeitsmethode arbeiten, denn das, was sie da darstellen, entspricht nicht der Realität. Selbstverständlich waren auch Leute aus dem rechten Spektrum da. Hier geht's aber nicht um irgendetwas, sondern um das Grundgesetz. Das heißt, die Leute gehen ja auf die Straße, weil sie befürchten, dass ihre Grundrechte, was heißt befürchten? Sie stellen ja fest, dass ihre Grundrechte ausgesetzt werden. Das Demonstrationsrecht wurde ja am 29.08. faktisch schwerst beschnitten. Und auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel körperliche Unversehrtheit, wie wisst das alles, und Unversehrtheit der Wohnung und alle möglichen anderen Dinge wurden ja auch beschnitten. Und das ist ja ein Thema nicht nur von Leuten aus der politischen Mitte, aus dem linken Spektrum, sondern natürlich auch aus dem rechten Spektrum. Das Grundgesetz ist für alle da. Und bitte, warum sollen denn jetzt Leute aus dem rechten Spektrum da nicht demonstrieren gehen? Haben die denn keine Grundrechte? Sind die nur für die anderen da, Herr Sundermeier? Ich möchte auch gerne mal wissen, was haben Sie denn eigentlich für eine Aufgabe? Oder was haben Sie denn für eine Weltanschauung? Würde mich mal interessieren. Weil, so wie sie hier schreiben, ist das Gesinnungsjournalismus, und das fühlt sich so an und das sieht so aus wie das, was wir früher in der DDR gesehen haben. Also sind sie SED-Kader? Waren sie das mal? Finden sie das toll? Das sind so Fragen, die ich mir so stelle, ne? wenn ich mir so ihre Beiträge anschaue. Dann frage ich mich natürlich auch, die Leute sind wirklich friedensbewegt, die da auf der Straße sind. Was sind sie denn dann? Wollen Sie Krieg oder was ist da los bei Ihnen? Also dieser Herr Sundermeier ist ein sehr seltsamer Typ und sollte man mal im Auge behalten. Tja, also wer hat denn überhaupt diesen Absatz eingetragen? Und es ist schon relativ klar, in diesem Fall sind die Farben vertauscht. Es ist diesmal grün und grün ist wieder ein Beitrag. Das heißt also, diese hochpolitischen Passagen werden immer von diesem Konto eingetragen. Klammer auf, wenn es denn der Co-Pilot ist, von dem wir annehmen, dass er sein könnte, dann passt das hervorragend ins Bild, weil Co-Pilot hat exakt dieselben Editierungen gemacht. So, hier haben wir noch so ein schönes Beispiel. Als Publizisten und Medienpartner der Hygienedemos fungierten laut Erik Peter der für Sputnik News tätige Dokumentarfilmer Uli Gellermann, der über den Blog Journalistenwatch tätige Videofilmer Thomas Grabinger, der Querfrontaktivist Ken Jebsen, der Volkslehrer Nikolai Lehrling als Verbindungsglied zur Neonazi- und Holocaust-Leugner-Szene sowie die Influencerin und AfD-Angehörige Caroline Matti. Unterstützer seien der Sänger Xavier Naidoo, der Koch Attila Hildmann, der Rechtsextremist Jürgen Elsässer und sein Magazin Kompakt. Außer von Nährling grenzten sich die Organisatoren nicht von Rechtsextremen ab. Die Berliner Innenverwaltung sieht in den Aufrufen zur Hygienedemo ideologische Anknüpfungspunkte für Rechtsextremisten, insbesondere für rechtsextremistische Reichsbürger. Das geht so weiter in einem und demselben Ton. Die Veranstaltungen hätten eine sehr heterogene Teilnehmerschaft, darunter vereinzelte Rechtsextremisten, NPD-Mitglieder, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und Esoteriker. Ja, wir gucken einfach nach, wer hat es denn geschrieben. Und es war wieder ein Beitrag. Das geht hier in fröhlicher Form so weiter. Vor allen Dingen, was mich an diesem Absatz doch wirklich stört, Ken Jebsen direkt neben dem Volkslehrer. Also, dass der Volkslehrer Nikola Lehrling, dass der rechts radikaler ist, das hat er ja selber gesagt, dass er auch Holocaustleugner ist, ist ja inzwischen auch gerichtlich festgestellt. Also wirklich ein unheimlich trauriges Beispiel. Braucht man sich länger darüber zu unterhalten, ist einfach gruselig. Ne? Okay. Aber was hat denn Ken Jebsen mit dem Volkslehrer zu tun? Die beiden haben sich noch nie getroffen. Und das ist also schon rein sprachlich, ne? Also Querfrontaktivist Ken Jebsen. Ken Jebsen ist Querfront. Querfront ist so ein Begriff aus den 20er Jahren, wo sich quasi die Linksextremen und die Rechtsextremen zusammentun, um den Staat zu unterhöhlen und zu destabilisieren. Das ist selbst in der damaligen Zeit auch schon in der Form gar nicht vorhanden gewesen, das wissen wir auch. Also das ist so eine Art Kampfbegriff, um Leute zu stigmatisieren. Querfront heißt, du bist ein, es ist eigentlich auch eine andere Form von Rechtsradikaler, kann man auch sagen. Ja, also das Wichtige an der ganzen Geschichte ist halt, dass das jemand ist, der gegen den Staat agiert. Und das ist Nonsens bei Ken Jebsen, ganz im Gegenteil. Ja, das wissen wir inzwischen. Wir hier in den alternativen Medien sitzen und die allermeisten von uns sind diejenigen, die hier versuchen, die Demokratie zu verteidigen. Und das, was wir hier in der Wikipedia sehen, in Form von einem Beitrag, der quasi als Verstärkerfunktion nochmal die wichtigsten Abschnitte, in Anführungsstrichen, aus Zeitungsartikeln dort darstellt, das sind die wahren Antidemokraten. Okay, ein weiterer Abschnitt. Kümmern wir uns mal um den 29. August. Ende August 2020 verbot die Berliner Polizei mehrere für den 29. August angemeldete Demonstrationen. Den Ausschlag für diese Entscheidung habe die Demonstration Anfang August gegeben, denn die Anmelder dieser Versammlung hätten, so Berlins Innensenator Andreas Geisel, ganz bewusst die Regeln gebrochen, die sie vorher in Gesprächen mit der Polizei akzeptiert hatten. Insbesondere das Einhalten des 1,5 Meter Abstandes und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Den Demonstrierenden ging es nicht um die Ablehnung der Corona-Maßnahmen, sondern deren Anliegen richte sich gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und ziele darauf ab, unter dem Deckmantel der Versammlungs- und Meinungsfreiheit unser System verächtlich zu machen. Es habe zudem erhebliche Drohungen gegen seine Behörde und die Polizei gegeben. Die Organisatoren der Stuttgarter Initiative Querdenken 711 kündigten einen Einspruch beim Verwaltungsgericht Berlin, notfalls auch beim Bundesverfassungsgericht an. Also ich weiß gar nicht, das ist die komplette Verdrehung der Wirklichkeit. Wir wissen ja inzwischen, dass der Innensenator Geisel die Demonstration auf verschiedene Art und Weise hat versucht zu verhindern. Er hat dann also mehrfach eine Klatsche vor Gericht bekommen. Erst beim Verwaltungsgericht, dann beim Oberverwaltungsgericht. Das heißt, die Demonstrationen mussten stattfinden. Nachdem sie stattfinden mussten, wurde zumindest der Demonstrationszug ganz geschickt, wie ich es vorhin schon erzählt habe, verhindert, indem man halt nach Plan, so wie zum Beispiel bei dem Interview mit Dirk Pohlmann und Robert Fleischer zu hören ist, wurde nach Plan anscheinend vorgegangen und die Leute wurden absichtlich zusammengedrängt, damit man dann am Ende sagen konnte, die Demonstration ist aufgelöst. Also eine ganz klare Verfassungs-, also Übergehung der Verfassung, ein Verfassungsbruch und das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll zu diesem Herrn Geisel. Der Typ ist vollkommen ungeeignet, irgendeinen Posten in einem demokratischen Staat anzunehmen. Der Typ gehört in den Knast. Das Problem, was ich sehe, ist, dass unser Grundgesetz zum Beispiel keine Funktion anbietet, dass man ohne Umwege jemanden sofort strafrechtlich belangen kann. Das Problem, was wir mit dem Herrn Geisel haben werden, ist, das höchste der Gefühle wird sein, der wird vielleicht irgendwann mal seinen Posten abgeben müssen, daran glaube ich noch nicht mal, aber er wird niemals mit einer Strafe rechnen müssen und das, obwohl er massiv Grundrecht gebrochen hat. Und dann frage ich mich natürlich, wozu haben wir unser Grundrecht, wenn sich sowieso keiner dran halten muss und es gibt ja auch keine wirkliche Strafe. Also wenn es keine Strafe gibt, dann kann ich ja machen, was ich will. Und vor allen Dingen, wenn ich die Exekutive unter mir habe, kann ich ja quasi schalten wie die Axt im Walde, nicht? Also, okay, wer hat's eingetragen? Die ganze Geschichte, das war der Schilderwaldmeister ausnahmsweise mal, nicht der Co-Pilot. Jetzt gucken wir uns doch mal an, wie sieht's denn mit dem Andreas Geisel aus? Der Andreas Geisel ist dieser nette, sympathische Herr, den wir hier sehen. Und es hat sich ja während der Demonstration oder während dieses ganzen Prozesses, der stattfand, hat sich ja auch was auf seiner Wikipedia-Seite getan. Und da haben ja zum Beispiel Leute eingetragen, dass der Herr Geisel ja früher in der SED war. Und zwar Hat es also eine IP-Nummer, das ist die 132, 230, 237 und 115, hat eingetragen unter anderem früher Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED. Und das war aber nicht so gewollt, also im, vor allem nicht im einleitenden Absatz. Und deswegen ist es sofort wieder rausgelöscht worden, hier in der Version vom 28. August 2020 um 12.33 Uhr. Das heißt, da finden auch so seltsame Dinge in der Wikipedia statt, dass also quasi der Lebenslauf von dem Herrn Geisel so ein bisschen weiß gewaschen wird, nicht? Oder wie möchte man das nennen? Noch so ein Absatz. Geisel trat mit 18 Jahren in die SED ein, nachdem die DDR-Volkskammer das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking mit lang anhaltendem Beifall begrüßte, sei er nach eigenen Angaben nach einer vierjährigen Mitgliedschaft im Jahre 1989 aus der SED wieder ausgetreten. Über seine Zeit in der SED sagte er später, dass er nicht stolz darauf sei, aber er schäme sich nicht. Ja, vergleichen wir das mal. Da steht auf den Seiten von dem Herrn Geisel selber. Er sagt, er sei mit 17 Jahren, hätte er den Antrag gestellt, Mitglied in der SED zu werden. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Jahr bei denen dauert normalerweise, um aufgenommen zu werden, aber nun gut.
Wäre der lange drin geblieben in der SED. Und jetzt überlege ich mir natürlich, der Typ ist 1966 geboren, mit 17 Jahren oder 18 Jahren in die Partei rein. Wann ist er denn da in die Partei eingetreten, wenn er mit 17 da eingetreten ist? Ja, nehmen wir mal an, der Herr Geisel wäre tatsächlich mit 18 Jahren und nicht mit 17 Jahren in die Partei eingetreten. Dann ist er 1966 geboren. Dann komme ich jetzt irgendwie nach meiner Rechnung auf das Jahr 1984, ist er also in die Partei eingetreten. Und dann hätte ich also 85, 86, 87, 88, 89. Das sind bei mir 5 Jahre und nicht 4 Jahre. Und dann ist er ja nach diesem Massaker dann ausgetreten. Das Massaker war im Sommer. Das heißt, er muss irgendwie so im Sommer 1989 ausgetreten sein. Und im Herbst waren ja schon die, 1989 waren ja dann schon die Montagsdemonstrationen, die da am Ende zum Sturz der DDR-Regierung geführt haben. Und das Ganze ist jetzt für ihn ganz schlimm gewesen wegen dieses Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Ich habe da so meine eigenen Gedanken. Ich frage mich so, könnte es sein, dass da die Ratten das sinkende Schiff verlassen? Ist so meine Arbeitshypothese. Könnte es sein, nicht? Und dann strickt man sich im Nachhinein irgendeine Geschichte zusammen, damit es besser im Lebenslauf aussieht. Weil so wie der Herr Geisel sich benimmt und sämtliche Demonstranten da zum Beispiel einkesselt, quasi in Geiselhaft nimmt, ja, das sind doch SED-Methoden. Das hat auch wenig mit dem zu tun, was wir heutzutage unter einer Demokratie verstehen. Ja. Okay. Also wir hören uns einfach mal an, was der Herr Geisel so kundtut, vor allen Dingen über die Pressemitteilung als Innensenator. Das ist keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. Wir sind noch mitten in der Pandemie mit steigenden Infektionszahlen. Das kann man nicht leugnen. Wir müssen deshalb zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abwägen. Wir haben uns für das Leben entschieden. Etwas später schreibt er in derselben Veröffentlichung: Ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Also die politische Richtung ist hier doch ziemlich eindeutig und ich möchte mich mal mit dem ersten Absatz beschäftigen. Es ist ja inhaltlich und fachlich komplett falsch. Erstens, wir haben keine steigenden Infektionszahlen. Wir haben steigende Zahlen von positiven Tests. Und die Tests haben eine direkte Korrelation zu der Anzahl der Tests. Das heißt, wenn ich mehr teste, finde ich auch genau direkt proportional mehr positive Testergebnisse. Warum finde ich positive Testergebnisse? Nun ja, der Test ist nicht ganz fehlerfrei. Der hat also eine Fehlerquote von mindestens 1%. Es gibt ja verschiedene Tests, ich glaube so ungefähr 200 verschiedene, die hier gerade weltweit im Umlauf sind. Und da gibt es also Fehlerquoten von 7-8% bis halt 1%. Sowohl in der Sensitivität als auch in der Spezifität. Dann frage ich mich natürlich, wie kann das zusammenhängen? Das heißt, wenn ich 1 Million Leute teste, dann bekomme ich auch erstmal 10.000 falsche Ergebnisse. Und sollten unter dieser 1 Million tatsächlich 10.000 Kranke sein, dann kriege ich von diesen Kranken eben halt nur 9.900 Leute mit in meinen Testergebnissen, weil ich habe ja ungefähr einen Fehler von 1%. Das heißt, am Ende habe ich rund 20.000 positive Testergebnisse, von denen ich mit dem Würfel entscheiden kann, wer denn nun wirklich von denen an Corona infiziert ist und wer nicht. So, und von den Infizierten sind ja noch nicht alle Leute erkrankt. Und das sehen wir ja auch momentan in den Krankenhäusern. Ich verweise da auf den Kanal von Bodo Schiffmann. Hier bitte einmal schauen. Bodo Schiffmann beschäftigt sich sehr intensiv seit Ausbruch der Corona-Krise mit den Zahlen, die durch das Robert-Koch-Institut rausgegeben wurden, mit dem, was wir von der Charité in Berlin hören, und findet ein ums andere Mal viele, viele Unstimmigkeiten. Ich empfehle nur mal, diesen Kanal sich anzuschauen und sich zu diesem Thema mal schlau zu machen. Es ist grotesk, was hier dieser Herr Geisel behauptet. Es ist einfach nur, es ist fachlich, es ist Nonsens. Es ist eine Dummschwätzerei. Und jetzt kommt noch: Wir müssen zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abwägen. Die Unversehrtheit des Lebens heißt, ich habe ein Recht darauf, dass keiner sich meines Körpers bemächtigt. Das ist ein Abwehrrecht gegen den Staat, nicht gegen ein Virus. Das Ding ist kein Recht auf Gesundheit. Es gibt kein Recht auf Gesundheit. Das, was die Biologie und die Natur hier macht, das ist nicht vom Staat zu beeinflussen. Das heißt, selbstverständlich infiziere ich mich immer wieder mal mit irgendwelchen Viren, aber der Organismus hat ja damit gelernt zu leben und er wird nicht daran sterben. So, das sind zwar manchmal sehr unangenehme Sachen und ich wünsche auch keinem, dass er irgendwie jetzt Covid-19 durchmachen muss, für die allermeisten ist es ja eben nicht lebensgefährlich. So, nur die wenigsten sterben daran und es sind auch genau die Leute, die sowieso wahrscheinlich an irgendwas gestorben sind. Wir haben ja mitbekommen, dass 99% dieser Leute, die jetzt irgendwie an Covid-19 gestorben sind, angeblich eben mit Covid-19 gestorben sind und hatten in Wirklichkeit noch eine ganz andere Krankheitsgeschichte. Und das war also quasi ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, die dann zum Tod geführt haben und eben nicht singulär der Virus Covid-19. Der hat also quasi nur das Fass zum Überlaufen gebracht, wie man so schön sagt. So, das heißt also, die Unversehrtheit des Lebens, Artikel 2 Grundgesetz, richtet sich gegen den Staat. Dass der nicht auf die Idee kommt, mir irgendeine Grippeimpfung, die ein Bill Gates momentan weltweit bewirbt, mir dann quasi zu verabreichen und zu sagen, hier, das ist jetzt auch eine ganz neue Impfung mit RNA und mRNA, die ist jetzt auch gegen diese RNA-Viren von Covid-19. Das möchte ich nicht. Wer möchte das denn? Vor allen Dingen dann nicht, wenn die Dinger nicht vernünftig getestet sind auf ihre Sicherheit. Ich hatte das schon mal erwähnt. Ich erwähne nochmal diesen Vortrag und hier kommt noch ein kleiner Filmausschnitt, nämlich zum Thema Sicherheit von Impfungen. Und da sagt der Klaus Hartmann etwas dazu.
Der Pathologe Randolph Penning, der Name sagt Ihnen nichts, ist ein Pathologe aus München. Der rief mich damals im Paul-Ehrlich-Institut an und meldete einen Verdachtsfall von einem Kindstod, von einem Kind, was mit einem 6-fach Kombinationsimpfstoff geimpft worden war und 3 Tage später mit einem massiv geschwollenen Gehirn bei ihm auf dem Seziertisch gelandet war. Das war kein plötzlicher Kindstod. Ein Pathologe kennt diese Unterschiede. Wenn nichts zu finden ist, wenn wirklich die Pathologie oder die Sektion nichts Auffälliges ergibt, dann sprechen Pathologen von einem plötzlichen Kindstod, weil da war nichts, was man irgendwie verantwortlich machen kann. Dieses Kind, was er seziert hat, kurz nach dieser Hexavac-6-fach-Impfung, das hatte ein Hirnödem. Und er sagte wörtlich zu mir am Telefon, so ein Hirnödem habe ich in meiner langjährigen Pathologenkarriere noch nicht gesehen. Mit diesem Impfstoff stimmt etwas nicht. Und wir hatten im Paul-Ehrlich-Institut auch während der Zulassungszeit zu diesem Produkt hier Hexavac, ein 6-fach Kombi-Impfstoff, der 2000 zugelassen worden war, hatten wir auch immer Auffälligkeiten bei der Chargenprüfung. Das Zeug war ein Impfstoff, der sehr instabil schon war. Beim Lagern zerfiel der praktisch, da lösten sich Antigene aus ihrer Bindung chemisch. Der war einfach ein sehr unausgereiftes Produkt, was auch sehr hohes Fieber gemacht hat. Auch bei den Versuchen, die so vor der Zulassung gemacht werden, waren Auffälligkeiten in den Studien. Zulassung erfolgte trotzdem und das Produkt kam auf den Markt. Und wie gesagt, wir hatten kurz nachdem eben dieser Impfstoff auf den Markt gekommen war, den ersten gemeldeten Todesfall von einem Pathologen, was eine ganz ungewöhnliche Konstellation für das Paul-Ehrlich-Institut war, weil ich hatte ja schon gesagt, wir haben eigentlich an Fallmeldungen wenig bis gar nichts bekommen. Hier ein Todesfall aus der Pathologie, also ja, eine absolute ja, Sache, die man ernst nehmen muss. Ja. Das Ganze ging weiter. Der hat noch mehr solche Sektionen gehabt. Es starben weitere Kinder nach Anwendung von diesem Produkt Hexavac. Es gab noch einen zweiten parallel zugelassenen Impfstoff, der hieß Infanrix Hexa, mit dem passierten diese Dinge nicht. Es war wirklich dieses eine Produkt, was massiv auffällig war durch die Meldung hier von Pathologen. Dem Mann ging es jetzt wie dem David Sieveking, der wurde massiv angegriffen von Leiter der STIKO, Robert-Koch-Institut, die warfen dem unwissenschaftliches Verhalten vor, er wüsste doch gar nicht genau, ob die Impfung das verursacht hat. Ob er dann irgendwie eine Idee dazu hätte, wie das zustande kommen soll. Also der wurde massiv unter Druck gesetzt und wurde jetzt auch nochmal hier von dem Sieveking interviewt und sagte auch, ja, das Ganze wurde aus seiner Sicht runtergebügelt. Das sagte der Pathologe, der die Meldung gemacht hat. Und wie gesagt, die Geschichte ging weiter, es kamen noch weitere Todesfälle dazu und irgendwann kam natürlich auch ein bisschen Medienecho. Ja? Dann hieß es, oh, Hexavac und kann da was dran sein? Da berichteten dann andere Institutionen und Medien noch drüber. Hier das Arzneitelegramm von 2003, Todesfälle unter Sechsfachimpfstoff Hexavac. Und Fokus Magazin, Tod in 48 Stunden. Also das Ganze zog medial doch einige Kreise, weil immer mehr dieser Todesfälle gemeldet wurden und Hexavac aber immer weiter auf dem Markt verblieb. Ich habe es schon erwähnt, es gab noch einen zweiten Sechsfach-Kombi-Impfstoff, der auch zugelassen war. Hätte man Hexavac die Zulassung, das Ruhen angeordnet, bis dieser Kram geklärt ist, hätte kein Kind auf eine Impfung verzichten müssen. Der andere Impfstoff deckte genau dieses Spektrum auch ab und war eben nicht auffällig durch überdurchschnittlich viele Todesfälle. Die EMA ist im Prinzip die vorgesetzte Behörde für das Paul-Ehrlich-Institut. Deswegen sind wir dahin, haben gesagt, hier Leute, wir haben hier ein massives Problem in Deutschland, da berichtet schon die Presse drüber, es gibt Todesfälle, das waren insgesamt irgendwann, ja, über 30 und lasst endlich die Zulassung ruhen, macht Studie, wie auch immer, guckt, dass das geklärt wird, aber kümmert euch drum. Es passierte wie immer nichts. Die EMA hat das ausgesessen. Wir haben gesagt, ach, wir haben da kein pathophysiologisches Konzept zu, wie soll denn das passieren, ein Impfstoff kann ja gar nicht sein. Und so wurde im Prinzip nichts gemacht, ja, über Jahre. Der Impfstoff ist 2000 zugelassen. Der erste Fall, dieses Telefongespräch mit dem Professor Penning, hatte ich 2001. Und hier sprechen wir jetzt von 2004 mit Pressebericht im Fokus Magazin. Und nicht nur Fokus Magazin, da haben ganz viele drüber berichtet. Und irgendwann ist das Fass übergelaufen. Ja, dann haben im Prinzip die zuständigen Behörden, nämlich das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut und diese EMA in London, die Europäische Arzneimittelagentur, beschlossen, okay, jetzt müssen wir was machen. Die Bevölkerung wird unruhig, das Impfen gerät in Verruf, der Todesimpfstoff wurde Hexavac damals genannt. Und ja, dann hat man eine Studie aufgelegt und hat gesagt, okay, wir untersuchen das jetzt ganz genau. Und darauf bezieht sich dieser Kritikpunkt hier von diesem Ärzteblatt-Artikel, der mich so geärgert hat, die beziehen sich hier, was im Film nicht vorkommt, weil der Penning sagte, das Ganze wurde runtergebügelt. Was im Film allerdings vollkommen unerwähnt bleibt, ist die Token-Studie. Ich sage gleich was dazu. Die Token-Studie, in der die Beobachtungen infolge der Meldungen ans Robert-Koch-Institut 2005 bis 2008 weiter untersucht wurde. Es konnte, also 2005 bis 2008, Es konnte kein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Todesfällen bei Kleinkindern gezeigt werden. Die Hypothese wurde also nicht runtergebügelt, sondern nach wissenschaftlichen Kriterien untersucht und stellte sich als nicht haltbar heraus. Das ist Deutsches Ärzteblatt, Originalzitat. Was ist in Wirklichkeit passiert? Die Token-Studie begann 2005. Token heißt Todesfälle bei Kindern in den ersten beiden Lebensjahren. Die Idee war, dass wirklich jeder Todesfall in Deutschland untersucht wird auf Impfanamnese. Ganz klares Ziel der Untersuchung, kann Hexavac, dieser Impfstoff, der hier aufgefallen war, kann der diese Todesfälle verursacht haben? Das war Ziel dieser prospektiven, hier auf drei Jahre angelegten Studie. Und man wollte wirklich bei jedem toten Kind Totenschein, Kinderarzt kontaktieren. Es fährt einer hin von der Token-Studie, von diesem Team, interviewt den Kinderarzt, interviewt die Eltern, macht einen genauen Bericht über welche Impfung, wann und kann das einen Zusammenhang zwischen Hexavac und Todesfällen geben. Klingt erstmal nicht übel. Könnte man so untersuchen. Was ist aber in Wirklichkeit passiert? Und da wird es Sie gleich gruseln, weil was kam jetzt in der Token-Studie zur Untersuchung? Man hat hier die, mit Überschrift Robert-Koch-Institut, Studie Todesfälle, das ist diese hier oben zitierte Token-Studie. Man hat genau im selben Monat, als hier 2005 die Token-Studie anlief, die ersten Todesfälle nach diesem genauen Analyseschema untersucht werden sollten, hat man Hexavac, den Impfstoff, um den es eigentlich ging, europaweit komplett aus allen Apotheken von einem Tag auf den anderen zurückgerufen. Es gab in ganz Europa zu Beginn der Token-Studie nicht mehr eine Dosis Hexavac, weder in Praxen noch in Apotheken. Warum? Weil der Hersteller sagte, sie hätten festgestellt, dass die Hepatitis B-Komponente im Sechsfach-Kombinationsimpfstoff keine ausreichende Langzeitwirksamkeit besäße. Da habe ich laut gelacht damals, weil das wäre niemals, niemals ein Grund, einen solchen Impfstoff komplett vom Markt zu räumen. Völliger Unsinn. Es war klar, jedem, der sich mit dieser Geschichte beschäftigt hatte, wusste genau, also die Token-Studie fängt an, der Hersteller in Absprache mit den Behörden ruft alles an Hexavac europaweit von einem Tag auf den anderen zurück. Da gab es dann so einen roten Handbrief hier von der Firma Sanofi Pasteur.
Für alle, die es nicht begriffen haben, hier nochmal die kurze Zusammenfassung. Es gibt einen Impfstoff auf dem Markt, der heißt Hexavac. Es gibt den Verdachtsfall, dass dieser Hexavac-Impfstoff zu Todesfolge führt, vor allen Dingen bei kleinen Kindern. Was wird gemacht? Die EMA verhindert eine Untersuchung über Jahre hinweg. Als dann diese Untersuchung nicht mehr verhindert werden konnte und diese Token-Studie stattgefunden hat, was macht man? Man torpediert die Token-Studie, indem man den Impfstoff vom Markt nimmt. Und dann behauptet man im Nachhinein, Sechsfach-Impfstoffe sind sicher. Das ist Betrug. Das ist wissenschaftlicher Betrug und noch eine ganze Ecke mehr. Ja, wenn wir schon bei Empfehlungen sind, das hier ist das Interview, was die zwei Organisatoren des Kundgebungsmarsches mit dem Robert Fleischer und dem Dirk Pohlmann geführt haben. Und was ich sehr interessant fand, war ja, es wird ja in diesen Tagen nur über den Reichstag geredet. Also es gab einen Sturm auf den Reichstag. Sturm würde ich es nicht nennen, es war so ein laues Lüftchen. Und wer war das? Naja, das waren wirklich ein paar Rechtsradikale, würde ich es gar nicht nennen. Also es waren Leute aus dem rechten Spektrum. Von ganz rechts bis ein bisschen weniger rechts. So, und dann frage ich mich natürlich, Moment mal, vor dem Reichstag, wieso stehen die denn vor dem Reichstag? Es gibt doch sowas wie eine Bannmeile. Hat es in Bonn gegeben? Gibt es jetzt auch. Habe ich in der Wikipedia nachgeguckt? Hier ist die Bannmeile. So, und wo haben die Leute gestanden? Na, da, wo der Pfeil ist. Also mitten innerhalb der Bannmeile um den Reichstag. Warum lässt man Leute aus dem angeblich total gefährlichen rechtsextremistischen Spektrum direkt vorm Reichstag also die Reichsbürger, direkt vom Reichstag eine Demo machen. Ja, vielleicht, weil es sprachlich besser passt. Ne? Also Reichsbürger, Reichstag passt ja sprachlich ganz gut, kann man direkt machen. Setzt man die Leute direkt davor. Oder was soll das? Ist ja mal eine Frage, die man stellen könnte, nicht? So, und dann fangen die Leute an, weil sie so pathetisch drauf sind und marschieren dann zum Reichstag, weil sie denken, der Trump wäre dann vor Ort, wie so eine ziemlich seltsame Dame da kundgetan hat auf einer Kundgebung vorher, ziemlich hysterisch dann verlautbart hat. Und selbst Leute aus Kanälen, wo ich sage so, naja, das gucke ich mir normalerweise nicht an, aber selbst die haben gesagt, ja klar, Trump ist vor Ort und Putin wartet in McDonald's auf Trump und die beiden treffen sich dann da oder wie oder was. Also das war eine so seltsame Konstellation, dann waren auch nur drei Polizisten da, die den Reichstag verteidigt haben. Also es riecht doch sehr danach, dass das Ganze hier irgendwie inszeniert war. Ja, damit unsere Fernsehsender die richtigen Bilder hatten und diese Bilder überlagern natürlich das gesamte Programm. Ich habe jetzt auch Interviews gesehen mit dem Michael Ballweg, also dem Organisator der Querdenken-Demonstration, die da mit der Aktion vom Reichstag null zu tun hatte, gar nichts zu tun hatte. Und immer wieder in einem Interview von ungefähr einer Stunde Länge wurde immer wieder auf das Thema Rechtsradikalität eingegangen. Reichsbürger, rechtsradikal, also es taucht in verschiedenen Varianten auf, Holocaust-Leugnung, bla 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 bla. Also die Interviewpartner haben sich kein einziges Mal um das eigentliche Thema der Demonstration gekümmert, nämlich um eine angeblich vorgeschobene Grippe, die dazu genutzt wird, um Grundrechte auszusetzen, um massiv den demokratischen Verfassungsstaat umzuformen. Das war nicht Thema dieser ganzen Interviewgeschichte. Es wurde immer nur auf das Thema Rechtsradikalität abgehoben. Eine Stunde lang, eine ganze Stunde. Und da frage ich mich natürlich, was sind das für Journalisten? Können die ihre Arbeit nicht? Haben die es nie gelernt? Machen sie es absichtlich? Ja, und dann wundern sich diese Journalisten, wenn man sagt, dass ihre Medien, in denen sie veröffentlichen, dass die eben nicht mehr verlässliche Medien sind. Dass das Lügenpresse ist oder was auch immer. Ja, es ist gruselig. Man kann sich öffentlich-rechtliches Fernsehen in diesem Bezug nicht mehr ansehen. Das kann man vielleicht noch nutzen, um die Güte von Hundefutter vielleicht abzuchecken, aber für mehr reicht's auch nicht. Tja, ich kann nur sagen, das soll's sein für heute. Ich habe noch sehr, sehr, sehr viele Themen, die ich mir jetzt alle aufgespart habe. Die kommen dann in den nächsten Sendungen raus. Also all das, was ich hätte senden wollen, bevor diese Demonstrationen, der Querdenken-Demonstration in Berlin aufgetreten sind. Das machen wir das nächste Mal und die Folgesendung. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag und guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Bleiben Sie Wikihausen wohlgewogen, bewerben Sie es weiter, lassen Sie ein Like da, schreiben Sie einen Kommentar drunter, auch auf unseren eigenen Seiten von wikihausen.de, hier eingeblendet, das ist der Link. Gehen Sie auf die Seiten, da finden Sie noch extra Informationen und ich werde auch das Infomaterial von dieser Sendung wieder als PDF-Datei nochmal unten beilegen. Und für alle Leute, die es wollen, ich könnte hiervon auch nochmal eine Audiodatei machen, damit Sie es dann halt im Autoradio leichter hören können. Dann finden Sie das auf unseren Seiten wikihausen.de. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.